Es ist Montag, der 5. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie ist endlich wieder an meiner Seite, zumindest auf der anderen Seite der Leitung. Nein, sie hat kein Quiz für mich vorbereitet, aber dafür hat sie den Videotext komplett leer geguckt, der weltgrößte News-Junkie. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, hast du mitbekommen, dass in New Mexico in einer Filiale von Sonic, das ist eine Fast-Food-Kette, dass ein Mitarbeiter oder eine Frau, ne? Was war es gar nicht? War es eine Frau oder ein Mann?
Festgenommen. Mann wurde festgenommen. Frau war das Opfer.
Ach, ja. Die Frau war das Opfer. Also es war so, jemand hat dort gearbeitet und hat dann in einem Hotdog sein Kokain vergessen. Und das ist der Frau dann beim Genuss aufgefallen, hat sie die Polizei angerufen und hat gesagt, Leute, hier ist mit meinem Hotdog was nicht in Ordnung, da sind so viele Drogen drin, das ist eigentlich streng genommen ein Snoop Dogg. Und dann hat die Polizei gesagt, also jetzt nehmen wir den Kollegen, wie heißt er, Jeffrey David Salazar, nehmen wir mal mit. Ja.
Also es war ein Tütchen mit Kokain.
Ja.
Und jetzt frage ich mich, was war das für ein Hotdog?
Ja.
Weil erst dachte ich, es war, weil da stand in der Bestellung und dann dachte ich, es ist in dieser Papiertüte vielleicht reingewickelt gewesen oder so. Ja?
Ja.
Aber es war in dem Hotdog drin. Sie hat es beim Reinbeißen entdeckt.
Ja. Ja.
Und da frage ich mich, was war das für ein Hotdog? Meine Hotdogs, wann immer ich welche gegessen habe, da passt die Wurst noch nicht mal rein, da kleckert Senf raus.
Ja.
Wie zur Hölle hat er es geschafft, versehentlich auch noch dieses Kokstütchen da rein zu basteln?
Heutzutage bei der aktuellen Empfindsamkeit ist wahrscheinlich das größere Problem, dass da Plastik im Essen ist. Das Kokain ist gar nicht so sehr das Problem. Klingt so ein bisschen, Kokain mit Hotdog klingt so ein bisschen wie die letzten Speisen von Chris Farley. Ne? Was passiert eigentlich so, wenn man sich so einen Hotdog mit Kokain reinhaut? Danach sagt man sofort, ich hätte jetzt total Bock auf eine Sendung wie Achtung Reichelt. Also ich weiß es nicht, was mit dem Mann passiert. Also,
alles Liebe, alles Gute.
Alles Liebe, alles Gute.
Die Schlagzeile des Tages.
Tusks Marsch der Hoffnung, Großprotest in Warschau, so berichtet es die FAZ. Es ist so, dass Donald Tusk über kurz oder lang gerne wieder Regierungschef in Polen sein möchte. Und es gibt sehr viele Menschen in Polen, die wollen das genauso, beziehungsweise sie protestieren gegen die nationalkonservative Regierungspartei PiS. Und dass ich sie so ausspreche, ist natürlich eine reine Gehässigkeit. Jarosław Kaczynski führt den ganzen Laden und das schon seit einiger Zeit. Und Donald Tusk war ja schon von 2007 bis 2014 Regierungschef und er vertritt ein Gesellschaftsmodell, das generell der Europäischen Union doch ein bisschen näher ist. Und es sind 100.000 auf der Straße gewesen. Eine beeindruckende Zahl. Und die Frage ist,
500.000 sogar. Also
sind es mittlerweile sogar, 500.000?
Ja.
Okay, dann
ja,
ist es noch
wirklich
mehr geworden.
Sehr viele Leute. Und klar, 4. Juni ist einfach auch ein Feiertag in Polen, weil 89 da die ersten freien Parlamentswahlen stattgefunden haben, was das System umgestürzt hat. Also der Kommunismus ist ja da gefallen. Also auch deshalb kannst du an dem Tag sehr viele Menschen generieren, mobilisieren so.
Ja. Ja.
Aber ich fand das wirklich schön zu sehen, weil wenn wir von Polen sprechen, das sind die, die in den letzten Jahren wirklich was so
Abtreibung beispielsweise.
Abtreibungsgesetze verschärft, Drangsalieren von Minderheiten, dann auch das Rechtssystem, also das Staatsfernsehen ist fast komplett Sprachrohr der Regierung
geworden. Ja, neben Ungarn so der Problembär innerhalb der EU, ne? Wenn wir jetzt mal von Meloni und Italien absehen, aber sicherlich so mit die.
Und,
ja,
und wenn man dann in Deutschland lebt und draufblickt, hat man immer das Gefühl, ja, okay, die Polen sind schon sehr religiös, vielleicht. Mhm. Also man verbindet dann das Volk automatisch mit diesen Gesetzen auch und Gesetzesbrüchen für mich. Und dann siehst du aber, wie sie Schilder hochhalten, wo drauf steht, das tut uns leid. Also die Peace-Partei tut uns leid, EU.
Ja,
und
absolut.
Das sind dann für mich in dem Moment wirklich so,
Ja, das ist natürlich dann auch wieder am Ende eine Sprachregelung, die kennen wir ja aus anderen Ländern. Das kennen wir sowohl aus Großbritannien als auch aus den USA, wenn es heißt, es sind nicht alle für den Brexit, es sind nicht alle Trump-Wähler und es sind natürlich auch bei weitem nicht alle Anhänger der Peace-Partei. Es ist übrigens so, dass Polens Präsident Duda, der kommt ja auch aus der Peace, der hat das sogenannte Gesetz über die Schaffung einer staatlichen Kommission zur Untersuchung russischer Einflüsse auf die innere Sicherheit seit 2007 unterzeichnet und die nennt man Lex Tusk, weil, ich zitiere die FAZ, weil die Kommission ehemalige Amtspersonen wegen angeblicher russischer Einflüsse auf ihr Handeln, etwa beim Kauf von Erdgas, Erdöl und Kohle aus Russland, rückwirkend bestrafen und für die künftige Übernahme öffentlicher wichtiger Ämter sperren könnte. Das kann natürlich dann auch auf Donald Tusk zielen, der ja schließlich auch mal als Regierungschef im Amt gewesen ist. Also unter dieser würde dieses Gesetz also auch in Deutschland greifen. Dann könnte zum Beispiel eine sehr, sehr beliebte Angela Merkel nicht mehr sich Hoffnung darauf machen, wieder gewählt zu werden.
Also auf statt die Art Preise Weise, zu kriegen, würde man ja, sie festnehmen.
Das ist absolut richtig. Nochmal zurückkommen auf die Proteste. Wir haben das ja schon ein paar Mal festgestellt. Demonstrationen, das Protestieren für Freiheitsrechte, das wird ja langsam zu so einer Art Superspreading-Event. Also wir erleben es nach wie vor im Iran und wir erleben es derzeit auch in Serbien, wo sich die Leute auflehnen gegen Präsident Vucic.
Ja, das war jetzt nach diesen zwei Amokläufen und das finde ich eigentlich echt klar. In den USA hast du auch immer wieder Demonstrationen, aber dafür ist das Land vielleicht dann auch zu groß, dass du doch zu viele Waffen Liebhaber dann noch hast, aber in Serbien, wo Waffengewalt ja auch echt ein Problem ist, wird Vucic jetzt zum Beispiel vorgeworfen, dass er und seine Regierung ja so Mafia-Verhältnisse und Waffengewalt verherrlichen und nach diesen zwei wirklich schlimmen Amokläufen innerhalb einer Woche gehen jetzt alle auf die Straße, dann kommt wahrscheinlich die Situation da jetzt noch mit dem Kosovo dazu, dass diese Unzufriedenheit, die generell bei allen so da ist, das sieht man jetzt wirklich auf den Straßen in allen europäischen Ländern gefühlt.
Blattgold.
Ein Vulkan namens Olaf Scholz.
Paradoxon.
Ja, so steht es in der Süddeutschen. Der Kanzler gilt als Meister der Selbstbeherrschung. Bei einem Auftritt vor lauten Kriegsgegnern in Brandenburg zeigt er am Wochenende, dass er auch anders kann. Und es gibt noch eine Person, die ihn reizt. Ja, das Ganze bezieht sich natürlich auf das, was am Freitag passiert ist. Da war es im brandenburgischen Falkensee bei einem Europafest der SPD. Und dann hat Scholz eine Rede halten wollen. Und da kamen Störer, die riefen dann das Klassische. Ne? Kriegstreiber, Frieden schaffen ohne Waffen, hau ab! Wir sind das Volk! So, und wie das so häufig ist bei Olaf Scholz, wenn die Leute einfach nur laut genug sind oder mit Trillerpfeifen sich ihm nähern, dann gerät er so ein bisschen, dann geht er so ein bisschen aus sich raus. Und dann antwortete Scholz nämlich, liebe Schreihälse, Kriegstreiber ist Putin. Er ist mit 200.000 Soldaten in die Ukraine einmarschiert. Putin wolle die Ukraine zerstören und er habe noch andere im Blick. Jade, jade, jada, ne, mehrere Sachen. Und dann zitiere ich noch die Süddeutsche, das fand ich in der Beschreibung sehr schön, Scholz, der nach Art von Rockstars Mikro und Halterung mit beiden Händen umklammerte, belehrte die Menge unbeirrt weiter. Also wenn du sagst, nach Art von Rockstars, da bin ich ja schon froh, dass er nicht mit der Peniskanone aufgetreten ist, gerade dieser Tage besonders. Aber gut, während die Kriegsgegner Frieden schaffen ohne Waffen riefen, habe Putin unglaublich viele Panzer zusammengezogen, Raketenmarschflugkörper und hat sie auf die Ukraine gerichtet und er habe unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Alte in der Ukraine getötet. Das ist Mord, um es klar zu sagen. Das sind natürlich tatsächlich deutliche Worte. So ein Regierungschef wird ja gerne auch mal in der ausländischen Presse zitiert. Aber man merkt doch bei Olaf Scholz, er ist so ein bisschen das, was für deutsche, spanische Kellner im Ausland sind. Man muss sie nur laut genug anblöken, dann regt sich plötzlich was. Ne?
Ja, Kollege, hier machen wir zwei Cerveza.
So. Und,
ja, mit Merz hat er es ja auch öfter bewiesen, weil immer Merz ihn da angegangen ist im Bundestag, da konnte er dann auch Emotionen zeigen.
Ja.
Wobei Emotionen vielleicht, weil man es einfach von ihm nicht gewohnt ist, dass wenn er irgendeine Regung zeigt, man es so abtut als, wow, das ist ja ein Vulkan jetzt.
Ja,
weil ganz ehrlich, ich habe mir das angehört und für mich auch dieser Duktus, wie er da gebrüllt hat, Inhaltlich top. Ich meine, das ist der Typ, der sich am Anfang zu Kriegsbeginn nicht getraut hat zu sagen, die Ukraine muss gewinnen. Mhm. Und dann kommen solche Sätze, die wirklich klar ausgedrückt sind.
Ja.
Und trotzdem vom Duktus fand ich das immer noch irgendwie gehemmt und unnatürlich.
Ja.
Und fand auch, ich habe mir mehrere Clips bei Twitter angesehen.
Ja.
Die Clips, die von der Bühne waren, wo er natürlich direkt am Mikro stand, die waren super und kamen wirklich sehr bestimmt rüber.
Ja.
Und die Aufnahmen, die aus dem Publikum draußen waren, das, die waren natürlich echt traurig, weil da hast du natürlich mehr diese Pöbler gehört, diese Assis, sorry.
Ja.
Nee, ich will nicht mal, ich will nicht Assis sein, ist unfair, weil es ist völlig legitim zu sagen, was haben die gerufen?
Ja, Kriegstreiber und so, ne? Also ja.
Genau.
Schlichte Gemüter, sagen wir teilweise vielleicht auch ein bisschen schlicht so. Ne?
Nein, und ja, aber die Art ist halt hart, ja. Da spricht jemand vorne und du brüllst. Ja,
wenn jemand
und
niedergebrüllt
an,
werden soll, genau.
Du häkelst ihn einfach.
Ja, genau.
Das ist natürlich. Ja, unschön. Aber wie gesagt, aus deren Perspektive klang es wirklich traurig, wie Scholz da versucht hat, gegen anzubrüllen. Und noch eine Sache, die ich interessant fand, das war für mich eigentlich das Menschlichste an dieser ganzen Rede, weil inhaltlich, noch einmal, schön, dass er sich so klar ausdrücken konnte, aber in einem Teil sagt er dann, wenn ihr irgendeinen Verstand in euren Hirnen hättet.
Ja, ja.
Und das ist dieser eine Moment, wo ich Menschlichkeit spüre, ja, weil du wirst da angepöbelt vom Publikum und dann kommt eben auch mal so ein Satz, der defensiv ist und jemanden in dem Moment auch beleidigen will.
Ja, ja? Der ist ja also schon emotional, ne?
Ja, und das fand ich schön und das wurde natürlich von Scholz Kritikern dann direkt so genutzt, um zu sagen, hier beleidigt er das Volk.
Ja, 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 klar.
Was natürlich auch lächerlich ist, aber trotzdem diese eine Stelle, wo ich mir dachte, good for you, da kommst du menschlich rüber.
Ja, absolut. Also es hatte dann phasenweise plötzlich schon ein bisschen was von Franz Josef Strauß. Er war so, hier, ihr, wie war es, Gehirnprothesenträger oder so, wie er so ein bisschen, also das Emotionale.
Strauß ist ein Schwein.
Gucken mal, wer da spricht.
Bürger verpassen Denkzettel. Merz keilt wegen AfD-Aufschwung gegen Ampel. Das berichtet NTV. Für CDU-Chef Merz lässt sich das Umfragehoch der AfD ganz leicht erklären. In einem Newsletter teilt er gegen die Ampel besonders die Grünen aus. Die betreiben mit Volkserziehungsattitüde Klientelpolitik. Das Kreuz bei der AfD nutzten viele als Denkzettel. Ja, Zitat Merz, er hat ja immer seinen Newsletter, ja, das Merz-Mail. Und dann schreibt er da, unter anderem natürlich dann auch bei Twitter, eine schwache und beständig streitende Regierung löst Gegenreaktion aus. Mit der AfD können die Bürgerinnen und Bürger heftige Denkzettel verpassen. Diese Denkzettel treffen derzeit vor allem die Grünen. Das ist natürlich eine super Idee von so einem Oppositionsführer, dass man einfach das auch mal so schreibt, dass man so als Animation für noch Unentschlossene, dass man sagt, hören Sie, wenn Sie der Regierung Denkzettel verpassen wollen, wählen Sie doch AfD.
Playbook.
Tolle Idee. Merz schreibt dann noch, aber außerhalb davon mit ihrer penetrant vorgetragenen Volkserziehungsattitüde auf besonders starken Widerstand stoßen, wenn die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger bei den Regierungsparteien kein Gehör mehr fänden, wendete sie sich jenen zu, die ganz besonders scharf dagegen seien. Also eins ist ja schon mal interessant, denn was Merz da beschreibt, ist ja, also er winkt ja sofort an der CDU als politische Heimat für solche Leute, winkt er ja schon vorbei. Also er schreibt ja selber, wir sind für solche Leute, die mit der Ampelkoalition unzufrieden sind, offensichtlich nicht die Partei, bei der man dann andockt. Das finde ich ja schon auch interessant.
Wobei, das haben viele gesagt, aber jetzt nur mal nach den Zahlen. Vor einem Jahr stand die CDU wirklich bei 21%, jetzt bei 30. Mhm. Also es ist nicht so, als würden sie nicht profitieren von dieser Ampel-Unzufriedenheit.
Das stimmt.
Das komplett so abzutun, als würden jetzt alle abwandern zur AfD, sehe ich
ja auch
so auch nicht.
Nee, nee.
Aber meine Frage an dich wäre jetzt, ganz ehrlich, ich habe mich echt nicht mit dem Programm der AfD oder was sie so durch die Gegend blöken beschäftigt.
Ja.
Das Einzige, was ich wahrnehme, ist, wir sind gegen Sanktionen für Russland, wir sind gegen Sanktionen für China und wir sind generell gegen.
Gegen Flüchtlinge.
genau, dann verkaufen sie alle Punkte der Grünen oder so hier mit Süßigkeitenverbot oder sonst was. Also es wird alles so in simplen Sätzen aufgenommen, aber am Ende des Tages steht ja wirklich, wir sind gegen das, was die machen.
Absolut.
Bieten aber keinen Vorschlag und ich habe dann wirklich überlegt.
Ja, aber die CDU ja leider auch nicht. Das ist ja das Problem. Die CDU hat ja als Oppositionspartei derzeit, egal ob es jetzt um die Heizungsdebatte geht oder selbst die Migrationsproblematik, siehst du ja keine wirklich konkreten Vorschläge. So, und dann ist natürlich doof. Dann wählst du, da bist du jetzt wieder bei der alten Sage, aber die stimmt ja auch, dass die Leute sich dann lieber gleich fürs Original entscheiden, sprich AfD. Also letzten Endes, es wird ja seit Tagen, hat man jetzt da so eine Art, weiß ich nicht, wie soll man das sagen, so Esoterik, dass man überlegt, wo kommt denn jetzt das Hoch der AfD her? Und Schuld haben natürlich alle irgendwie, sowohl die Ampelkoalition, die in sich nicht geschlossen ist, die Kommunikation der Ampel ist ja nun schon seit Monaten eigentlich schlecht und man hat nicht das Gefühl, dass da eine gute Führung herrscht. Die Opposition hat auch nichts Konkretes anzubieten und dann entsteht natürlich bei Sympathisanten der AfD oder bei bislang Nichtwählern der Eindruck, die können es ja irgendwie alle nicht. Und dann sagt man, was hat Merz dann auch geschrieben? Denkzettel. Ja, das ist eine gute Idee. Denn der gute Thorsten Faas hat das, das kann man bei Twitter auch verfolgen, mal aufgeschlüsselt, wo denn jetzt so diese plus 7% der AfD herkommen. Und die kommen also marginal von der CDU und auch den Grünen und der SPD so ein bisschen. Aber sie kommen vor allem aus dem Nichtwählerspektrum. Nee, aus dem Nichtwählerspektrum. Ach so. Ja, ja.
Ich hätte jetzt FDP gesagt, weil es die FDP, aber die könnte man ja jetzt nicht wählen, weil sonst waren die noch bei denen Leute untergekommen sind, die mit den größeren Parteien unzufrieden waren.
Genau.
Okay, die Nichtwähler, aber dann hat man das Glück, dass sie wahrscheinlich nicht erscheinen werden.
Naja, die werden dann aber möglicherweise bei der nächsten Bundestagswahl dann an der Urne entscheiden. Und was Merz auch noch geschrieben hat, das ist natürlich auch der Klassiker mittlerweile, dass er noch geschrieben hat, dass mit jeder gegenderten Nachrichtensendung ein paar hundert Stimmen zur AfD gingen. Zitat, gegenderte Sprache und identitäre Ideologie werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr nur im Stillen abgelehnt, sie werden als übergriffig empfunden. So, und das soll dann auch der Grund sein, warum die AfD wächst. Also ich bin wirklich absolut bereit anzuerkennen, dass so etwas wie das Gendern zum Beispiel einem nicht unwesentlichen Teil der Bevölkerung auf den Sack geht. Das nervt einfach viele so. Das ist eine haltbare These. Ich glaube aber, dass diese Leute niemals in Umfragen deshalb sich für die AfD entscheiden würden. Also man rollt mit den Augen, man zuckt mit den Schultern, aber die Leute werden jetzt nicht deshalb zur AfD wechseln. Die wechseln zur AfD wegen ganz anderer Themen. Und das finde ich schon interessant, dass so gerade bei der Union man immer so extrem auf dieses Gender-Thema setzt, als würde das die Leute mobilisieren. Also
lustigerweise haben sie es wahrscheinlich größer gemacht, als es jemals war als Thema.
Ja.
Aber mein Punkt mit dem, was das Programm angeht, ich habe das Gefühl, alle sind einfach so überfordert, dass ich darin diesen Denkzettel sehe. Und man hat das Gefühl, also die uns eine Lösung versprechen oder versprochen haben, haben keine Lösung. Und das, was wir auch immer gesagt haben, eine Krise kommt und dann wird das so bearbeitet.
Ja.
Also Visionen hat irgendwie alternativ auch niemand. Und das Phänomen Inflation bleibt bis heute ein Mysterium, wo man das Gefühl hat, niemand hat einen Schlüssel.
Ja, die sinkt ja sogar, aber du hast natürlich gleichzeitig die Migrationskrise, du hast die Bildungsmisere, du hast den Fachkräftemangel und ganz nebenbei noch einen Krieg und die komplette Energietransformation. Und derzeit herrscht der nicht ganz unberechtigte Eindruck, dass sie kein wirkliches Konzept dafür haben. So, und das sind Themen, ob da gegendert wird in der Tagesschau, das, wie gesagt.
Aber das Traurige dabei ist, denken diese Leute wirklich, die AfD hätte dafür eine humane, wirklich nützliche Lösung dafür? Das finde ich so traurig.
Darf ich noch jemanden einbringen, der jetzt nicht AfD ist, sondern auf seinem ganz eigenen Ticket reitet, nämlich Hubert Aiwanger von den Freien Wählern in Bayern. Da sind ja auch bald Wahlen. Hubert Aiwanger, er schreibt, esst Fleisch, baut Häuser, gründet Familien, erhaltet die Heimat. Dafür muss Bundesregierung die Menschen in Ruhe arbeiten lassen. Einkommensteuer senken, Erbschaftssteuer abschaffen, Bürgergeld nur an Bedürftige, nicht an Arbeitsfähige. Weiter Holz heizen, meine Ansage bei Burschenverein auch. Oder denkst, na bitte, also, oder? Geht doch, so geht's auch. Hupsi Aiwanger, top.
Make Germany great again.
Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
T-Online berichtet, Ehepaar Schröder posiert bei Erdogan-Vereinigung. Über einen Monat gab es kein Pärchenfoto mehr zu sehen. Zu ihrem Geburtstag teilt Soyeon Schröder-Kim wieder eines. Es entstand bei der Vereinigung von Erdogan. Ist das gut, ey. Also sie hat 53. Geburtstag gefeiert. Happy Birthday.
Happy Birthday.
Die südkoreanische Wirtschaftsexpertin. Sieht hervorragend aus. Tolles Foto von den beiden, vom Gerd und Soyeon. Aber du musst dir das vorstellen. Du hast einen Monat lang nichts bei Instagram geteilt. Hast vielleicht gesagt, komm, pass mal auf. Der ist auch gerade so ein bisschen, oh, jetzt war er gerade noch in der russischen Botschaft am 9. Mai. Das ist alles nicht so gut. Komm, ich poste mal wieder ein Foto. Ich habe den 53. gefeiert.
Okay, okay.
Wo? Bei jetzt Erdogan.
Jetzt zur Intention.
Ja.
Meinst du, A, sie ist so tone deaf und denkt einfach, oh, war doch eine nette Party da.
Ja, ja.
Oder sie will Gerd absichtlich in die Scheiße reiten.
Ja, noch tiefer. Also ich meine, der ist ja schon so tief in der Scheiße. So ein langes Bambusrohr kann er gar nicht im Mund haben, um dann noch irgendwie Luft zu kriegen von unten.
Oder es ist einfach Trotz. Das ist so, glaub, jetzt erst recht. Jetzt
also ich glaube, bei Schröder zuvorderst und beim Ehepaar Schröder-Kim ist es wahrscheinlich immer Trotz. Davon ist auszugehen. Sie hat ja auch noch geschrieben zu der Aufnahme, herzliche Grüße aus Ankara. Das erste Mal meine Geburtstagsfeier in der Türkei und dann auch noch aus diesem besonderen Anlass. Soyeon Büsse das mal. Die können sich alle mal ficken. Und zwar mit Karacho. Ist so doll. Schönes Foto. Guck mal, wie ich aussehe. Ne? Wobei das einzige Kritikpunkt bei mir ist, er sieht schon wieder ein bisschen dicker aus. Also ich weiß nicht, wie es mit dieser Haferdiät ist. Er sah beim letzten Mal, sah er ja wirklich aus, also er war ja wirklich...
Hafermilch hat aber auch echt viel Kalorien.
Ja, aber er sah ja wirklich, er war ja kurz davor, der neue Bachelor zu werden. Und jetzt ist er schon wieder so ein bisschen... Aber Schröder hat ja wirklich ein absolut zielsicheres und stilsicheres Gefühl dafür, was man so postet. Ich meine, Orban hat doch irgendwie am 31. Mai den 60. gefeiert. Da wird es doch bestimmt auch noch ein Foto geben. Hör mal, der Vicky und ich, da haben wir aber mal richtig einen Lust gemacht. Ist ja toll. Also, absolut, ne? Liebe Grüße.
Oh boy.
Entzauberte Scheinriesen.
Mit Henri als Co-Trainer. Nagelsmann soll schon mit PSG verhandelt, das berichtet NTV. Paris Saint-Germain wird französischer Meister und gewinnt ansonsten nichts. Das ist zu wenig für die Ansprüche des Clubs. Deshalb sucht er einen neuen Trainer. Wunschkandidat soll Julian Nagelsmann sein. Man habe bereits verhandelt, heißt es aus Frankreich. Toll, dass er da auch jetzt vielleicht dann bald schon wieder einen neuen Job kriegt. Thierry Henry, der legendäre Thierry Henry, soll wohl sein Co-Trainer werden. Und ich glaube, man würde da also beim FC Bayern auch mächtig die Daumen drücken, dass das klappt, denn Nagelsmann hat ja noch Vertrag bis 2026 und wenn der wechselt, da kann man da ja auch ein bisschen Geld sparen. Ne? Also da wird auch Uli Hoeneß sich auch freuen.
Aber so als Revanche, so dieses Check me out, ich bin jetzt bei denen, das finde ich kommt auch ganz gut, dass du jetzt nicht bei irgendeinem Zweitligisten oder so abstinkst.
Du beim Zweitligisten, du meinst, er fängt beim HSV an, oder?
Nein, aber ich dachte Grüße. Für Nagelsmann so good for you. Das ist doch so ein edgy
ja,
Badge, um es mit
ja, in gewisser Hinsicht schon. Also Paris Saint-Germain ist ein großer Club. Er wird von einigen ja auch immer als Weltclub gehandelt, wo man dann aber auch immer die Frage stellen muss, haben sie denn international schon irgendwas gewonnen? Wüsste ich nicht. Doch, ich glaube, sie haben 97 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen gegen Stuttgart. Aber das war noch eine ganz andere Zeit. Das mal nur
vor
am Rande.
Jetzt nicht alle Großen den Club verlassen, um nach Saudi-Arabien zu gehen?
Das ist interessant, ne? Tatsächlich. Also Messi wird den Club verlassen, Ramos wird den Club verlassen, Mbappé wird wohl bleiben. Aber ich habe ja den gerade schon angesprochen, es gibt ja in der Süddeutschen gab es vor 3 Tagen tolles Interview mit, na klar, Uli Hoeneß. Überschrift, da kann ich nicht loslassen, ne? Bitte. Und dann hat Uli Hoeneß sich nochmal zu diesen ganzen Vorgängen geäußert und unter anderem ja auch dazu, warum er nicht auf dem Meisterbalkon am Marienplatz war, warum er so zurückhaltend gewesen sei.
Ja, bitte, weil es nicht um mich geht, ja? Und ich da wieder überall im Bild gewesen wäre. Ja? Die Bühne gehört anderen. Mir ist einfach nur wichtig, dass beim FC Bayern alles in Ordnung
ist. Oh.
Ja, nee, ist ja auch so. Ist ja absolut richtig, ja. Ja, ist ja. Es geht ja wirklich also gar nicht um Hoeneß bei der ganzen Geschichte.
Der Oliver hat mich in der ganzen Zeit, ja, bitte, nur 5-mal angerufen. Ich habe extra nochmal nachgeschaut.
So. Nein, die Stelle, wo er sagt, auf wen war Kahn denn so sauer? Ja, Antwort.
Ja.
Oliver hatte sich weitgehend auf Jan-Christian Dresden eingeschossen, seinen Nachfolger.
Ja.
Er hat das Gefühl, Jan sei verantwortlich, dass er seinen Job verloren hat, was nicht stimmt.
Der will mich ficken. Der wollte mich einfach ficken. Ja?
Bitte, Oliver, beruhig dich doch. Mein Gott, was sollte dieser Hass? Gib mir die Nummer von dem.
Das ist interessant. Es gibt ja überall, auch in der Showbranche oder so, gibt es ja so legendäre Fäden oder so. Oder manche sind ja auf so einem psychotischen Trip, dass sie sich einbilden, dass irgendjemand ihnen ihre Karriere kaputt machen will. Und da muss Olli Kahn...
Der hält mir die Tür zu.
Ja, ja, wirklich, genau so. So gerade in so einem egomanen Business, dass die Leute sich dann auf eine Person so fokussieren und denken, der oder die will mir meine Karriere kaputt machen und hält mir die Türen zu. Und das muss Kahn bei Dresden auch gedacht haben. Wobei, es wäre natürlich auch witzig, wenn dieser Dresden wirklich so eine ganz miese, abgewichste Type ist, der Kahn immer so SMS schickt und WhatsApp oder ihn ab und zu mal nachts anruft und in den Wahnsinn treibt und Kahn dann nur so zur Höhle ist, bitte, Uli, du musst mir das glauben. Der will die fünfmal, die Kahn bei ihm angerufen
Typen
hat.
Und alle sehen Anzug und denken sich, der?
Genau.
Das sieht jetzt doch super Uli, harmlos aus. Beruhig dich mal, schau dir das mal an, das ist ein ganz lieber Typ. Ja?
Und Kahn, die fünfmal, die Kahn bei ihm angerufen hat, war immer zum Thema Dresden.
Der hat, du glaubst, ich habe mir eine tote Ratte auf die Fußmatte gelegt.
Bitte, Oliver, jetzt beruhig dich doch. Du glaubst du nicht,
das ist schon wirklich alles sehr witzig. Übrigens, es gab ja diese Szene, wo Hoeneß auf dem Trainingsgelände war mit Tuchel. Und dann sagt er auch, ja, in dem Interview sagt ja Christoph Knehr auch, dass er da legendär das Bild, dass sie Herr Hoeneß mit erhobener Faust auf dem Trainingsplatz neben Trainer Thomas Tuchel zeigt. Und dann sagt Hoeneß auch, an diesem Tag war ich noch mit Karl-Heinz Rummenigge zum Mittagessen beisammen. Da hat er gesagt, Uli, was war denn da los? Das ist ja alles total harmlos. Und am Ende war es so, dass Hoeneß sagt, wissen Sie, was ich zu Thomas Tuchel gesagt habe, als ich die Hand so hatte, in Klammern, schwingt seine Faust hoch in die Luft. Er sagte,
wir haben in dem Moment darüber gesprochen, dass ich eine Sehnenentzündung habe und meinen Arm nicht mehr so gut heben kann. Aber es ist interessant, was sind solche Bilder?
Das ist ja so ein bisschen, da könnte ja selbst Melanie Müller sagen, da haben sie mich auf dem Konzert, ich wollte den Fans hier eigentlich nur 8-mal zeigen, was mit meiner Sehne
ist. Ich musste an diesen Exklusivbeitrag, liebe Grüße an Frauke Ludowig,
ja, liebe Grüße.
Denken, als Tom Hanks da auf dem roten Teppich in Cannes war und da diese eine Szene hochgejazzt wurde, wie Tom Hanks einem Leiter da von Cannes, der irgendwie für die Organisation zuständig war, so wirklich sehr intensiv irgendwas zuzubrüllen
schien. Ja.
Ja. Und dann kam raus, der Arme, der hatte sein Gesicht nur so verzogen, weil er ihn nicht so gut gehört hat. Und in Wirklichkeit hat er einfach nur gesagt, du musst lauter sprechen, ich kann dich nicht hören. Und dieser Gesichtsausdruck wurde so fehlinterpretiert. Und da denke ich mir auch, ey, wenn wir jetzt schon bei Fotos Probleme haben, was die Message ist, wie wird das, wenn Deepfakes und anderes demnächst kommen?
Ja, Tom Hanks hat auf den Bildern ja geguckt wie Olli Kahn, als er Dresden auf dem Flur begegnet ist. Ne? Unglaublich.
Endgültig zu weit gegangen.
Massensamenspende in den Niederlanden. Wer ist der Mann, der hunderte Kinder zeugte? Das berichtet der Spiegel. Jonathan Jakob Meyer hat jahrelang massenhaft sein Sperma gespendet. Womöglich hat er bis zu 1000 Nachkommen. Nun versuchen Mütter, ihn zu stoppen. Kann man jemandem verbieten, sich fortzupflanzen? Langer Artikel im Spiegel. Sehr, sehr interessante Geschichte. Die Schlagzeilen über diesen Mann reichten von Indien bis Australien, unter anderem Seriensperma-Spender wegen Inzestrisiko verklagt. Bizarr! Mann zeugte mehr als 550 bis 600 Kinder weltweit. Ist tatsächlich so, also er steht jetzt vor Gericht, da wehren sich mehrere Frauen dagegen, dass dieser Mann weiter sein Sperma spendet. Und der ist offensichtlich total begeistert von dem, was er da macht und möchte auf keinen Fall aufhören. Der war in Ländern wie Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Kanada, Kenia, Mexiko, Argentinien, hat dort überall in Kliniken und aber auch vor allem privat Samen gespendet. Also,
das ist klar, jetzt ist so ein Pitbull-Song.
Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, in der aktuellen Folge Baywatch Berlin gibt es ja so eine Situation, wo Klaas so von so einem Traum erzählt, den er hatte, dass es so ein kleines Dorf gibt, in dem alle aussehen wie Joko und Klaas. Und zwar nur wie die beiden. Und das ist so, egal, auf dem Postamt, in der Bäckerei, in der Kfz-Werkstatt, auf dem Amt, alle sehen immer aus wie Joko und Klaas. Also es gibt da offensichtlich... Und so muss man sich das vorstellen. Vielleicht war dieser Jakob Meyer dafür verantwortlich. So.
Gibt es in Island nicht sogar eine extra App, weil die so wenig Bewohner haben, dass man sicherstellen will, dass man theoretisch nicht blutsverwandt ist, dass es da bei der Fortpflanzung keine Probleme geben wird. Ja. Also irgendwas gibt's da. Und dazu jetzt auch noch mal eine Geschichte. Mhm. Es gibt auch einen Befruchtungsdoc in New York, der in Verdacht stand, sein eigenes Sperma benutzt zu haben bei seinen Patientinnen.
Er wusste es einfach am besten.
Der ist jetzt aber mit einem selbstgebauten Flugzeug abgestürzt und gestorben.
Oh.
Das wollte ich nur noch mal erwähnen.
Okay.
Karma. Karma is a bitch.
Der Trick der Woche.
Weight loss meds like Ozempic may help curb addictive behaviors, but drug makers aren't running trials to find out. Das ist eine CNN-Meldung. Und Niki, du musst mich kurz aufklären, was es denn damit auf sich hat. Was ist das jetzt? Ozempic und was ist es? Was ist der Fall?
Ozempic ist doch diese Insulinspritze für Diabetiker, die aber dann...
Ist das diese teure?
Ja, die also... vor allem nicht mehr auffindbare, weil sie von Lifestyle-Trotteln gekauft wird, um abzunehmen, weil es diesen Effekt hat, dass man davon wohl schnell abnimmt.
Also wird es auch noch knapp auf dem Markt, also für Leute, die es eigentlich brauchen.
Die es eigentlich bräuchten und missbraucht von Leuten, die einfach faul sind, Sport zu machen.
Liebe Grüße an Elon Musk an dieser Stelle unter anderem.
Ja, ja, wirklich. Und da hat man jetzt aber eben so einen Nebeneffekt herausgefunden, dass es von Süchten befreit.
Okay.
Also Leute, die alkoholsüchtig waren, greifen dann weniger zur Flasche. Und das ist ja ein Nebeneffekt, der so toll ist und dafür auch genutzt werden sollte.
Ja.
Aber interessant fand ich, dass es nur Studien von US-Hochschulen dazu gibt und die Pharmaunternehmen selbst, die dieses Medikament herstellen, kein Interesse daran haben, weil es wohl nicht profitabel ist, wenn es sich auch herausstellen sollte, dass es gegen Süchte ankämpfen kann. Und das finde ich sehr schade, dass man, also die Pharmafirmen sich wieder mal als Schurken herausstellen, die kein Interesse daran haben, dass Menschen irgendwie nicht alkoholsüchtig oder andere Süchte wahrscheinlich auch davon befreit werden.
Also gehe ich dann doch bis auf Weiteres jetzt einfach erstmal ganz normal weiter joggen, ja? Also oder so.
Ich habe uns die Dinger schon bestellt.
Woanders ist es auch beschissen.
Anstößige Inhalte. Schulen in Utah verbannen Bibel. Das berichtet die Zeit. Wegen anstößiger und gewaltsamer Inhalte, Zitat Ende, hat ein Schulbezirk im US-Bundesstaat Utah die Bibel aus Grund- und Mittelschulen verbannt. Der Bezirk Davis County, nördlich von Salt Lake City, nahm damit eine entsprechende Beschwerde an, die aus Protest gegen Buchverbote eingereicht worden war. Die Bibel werde in Davis County ab sofort aus den Schulbeständen genommen, berichteten mehrere US-Medien. Ja, es geht da wohl um pornografische und unanständige Inhalte. Und sowas muss natürlich aus Bibliotheken von Schulen und aus dem Unterricht verbannt werden. Das reiht sich natürlich ein in eine mittlerweile gar nicht mehr so kurze Liste von Büchern, die aus den unterschiedlichsten Gründen von Schulen oder Universitäten in den verschiedensten Staaten verbannt wurden. Jetzt also auch in Utah die Bibel. So.
Was aber ein schöner Arschtritt an die konservativen Republikaner dann eben auch ist.
Es war ja eigentlich als Gag gemeint, diese Beschwerde, ne? Dieser anonyme Brief war ja ursprünglich eigentlich ein Gag, der dann aber zur Realität wurde. Das ist ja das Absurde. Passt aber auch in unsere Zeit. Ja.
Also ich bin ja wirklich kein Fan von den Mormonen. Unter anderem, weil ihre Theorie, warum es schwarze Menschen gibt, darauf beruht, dass sie nicht gegen Luzifer entschieden gekämpft haben und dann auf die Welt geschickt worden sind als Schwarze. Was?
Okay.
Also.
Naja, verstehe. Mormon. Okay, das sind die Mormonen. Naja, gut. Übrigens, wo du das gerade sagst, wusstest du, dass der ehemalige englische Nationaltrainer Glenn Hoddle, ich weiß gar nicht, was er für eine religiöse Überzeugung hat, aber der musste damals zurücktreten, weil er wiederum, wenn ich mich recht erinnere, die These vertreten hatte, dass Menschen mit Behinderungen deshalb so auf die Welt gekommen sind, weil sie in einem früheren Leben Schlechtes getan haben. Das kam auch in der britischen Bevölkerung damals nicht so gut an. Wir reden hier vom Jahr, ich glaube, 98, 99. oder so. Es passt so ein bisschen so zur Evolutionstheorie.
Heute wäre die These okay, oder?
Absolut, absolut. Natürlich, selbstverständlich.
Oh Mann,
ja, aber dieses, okay. Das ist ja schon interessant, ohne jetzt allzu ausschweifend zu werden, aber dieses Bücherverband, also du hast es ja auf allen Seiten. Also du hast natürlich jetzt Ron DeSantis, der mehrere Bücher aus den Schulen verbannt, um natürlich irgendwie, damit unsere Kinder nicht Schaden nehmen und nicht homosexuell.
Er hat sich mit Disney angelegt, weil sie ihm zu LGBTQIA-lastig sind.
Naja, und auf der anderen Seite hast du aber natürlich dann auch die, ich zitiere an dieser Stelle, ich setze es bewusst in Gänsefüßchen, die Woke-Fraktion, die dann plötzlich wegen Sensitivity-Reading Bücher von Colson Whitehead von diversen Universitäten verbannen, weil Bücher wie Underground Railroad natürlich sehr drastisch Szenen oder Probleme der Schwarzen in den USA beschreiben.
Absurd,
also das ist wirklich auf allen Seiten eine Absurdität und du merkst irgendwie, dass also sowohl von rechts als auch von hart links irgendwie die Leute in so einem ganz komischen Schutzreflex plötzlich Bücher verbannen, bis am Ende so
und sich
gefühlt
alle überbieten wollen.
Sich alle überbieten, genau, aber auch an Blödsinn. Ne? Also das ist es ja halt eben auch, wo du sagst, also irre, wirklich. Und dann halt eben die Bibel mit Inhalten, wie war das? Eins der sexgeladensten Bücher überhaupt. Die Bibel enthalte unangemessene Inhalte wie Inzest, Masturbation, sexuelle Handlungen mit Tieren, Prostitution, Genitalverstümmelung, Oralverkehr, Dildos, Vergewaltigung oder sogar Kindsmord. Also im Grunde genommen fast ein ganz normales Till Lindemann-Video, wenn ich den aktuellen Gerüchten glauben darf. Was wolltest du sagen?
Wollen Sie Gott canceln?
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner.
Betrifft Weltnichtrauchertag. Leider rauche ich und huste. Ich bin einer der letzten Idioten, die noch rauchen. Früher war ich cool. Heute bin ich ein Außenseiter. Man sagt, dass das Rauchen gegen die Einsamkeit hilft. Im Chinesischen gibt es den Begriff der Lippeneinsamkeit. Warum rauche ich? Ich rauche, weil ich mit 18 ein Mann wurde. Führerschein und Rauchen gehörte zusammen. Rauche war Freiheit, Romantik. Ich saß mit 18 in meinem VW mit meiner Freundin und rauchte. Alle Stars rauchten. Humphrey Bogart, Marlon Brando. Und ich rauchte mit. Alle Dichter rauchten. Josef Roth, Heine, Thomas Mann. Alle Staatsmänner rauchten. Churchill, Helmut Schmidt. Ich weiß, dass meine Zigaretten scheiße sind. Aber sie sind auch wunderbar. Wie schön ist es, wenn ihr Rauch in den Himmel geht und mit dem Rauch alle meine Gedanken. Ich huste jetzt. Ich höre auf zu schreiben. Ich muss aufhören zu rauchen. Herzlichst, ihr Franz Josef.
Ich huste jetzt. Ich muss aufhören. Ist das nicht toll? Oh Mann. Ich liebe ihn auch. Ich liebe ihn auch. Allen sei natürlich die aktuelle Folge von Enter Sandman ans Herz gelegt mit der wärmenden Stimme von Olli Polak. Und ich glaube, Anna Duschime, wenn ich mich nicht irre, ist das richtig, Niki?
Ansonsten immer im Wechsel mit Samira El-Wazil und Hannah Marahiel noch.
Genau so ist es.
3 Folgen gab es ja jetzt schon und heute Abend kommt die neue Folge raus, die 4.
Ja.
Und danach schläft man echt besser ein. Also
das
es ist
so.
Wirklich toll, hört rein und liebt es.
Und ich warte jetzt eigentlich nur auf das aktuelle Foto auf dem Insta-Account von Soyeon Schröder Kim, wie sie High Fives macht mit Kim Jong-un und dem Gerd. Also es wird dünn.
Was machst du, Soyeon? Was machst du?
Mach dir denn da.
Bleib gesund.
Bleib gesund. Tschüss. Bis denn. Ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nia. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.